Ich habe letztes Mal eine Frage gestellt, die ich in Moderation hatte, und die Frage, die möchte ich jetzt heute wiederholen. Weißt du, was unsere Gemeinde auf dem Herz hat, respektive was uns wichtig ist in den letzten 3 Jahren, um was es uns eigentlich geht in allen Predigtreihen, was wir möchten erreichen miteinander? Weiss das jemand? Martin, ja? Sehr gut. Der Martin hat aufgepasst. Danke. Weiter noch. Was ist ein grosses Anliegen? Was möchten wir als Gemeinde erreichen? Ich stelle die Frage bewusst. Excuse, ich habe das Gefühl, es sei komisch in der Akustik. Stimmt? Meine ich das nur? Gut, okay. Ja, also, was denken dir noch? Was liegt, um was geht es in unseren Predigtreihen immer wieder in der letzten Zeit? Jawohl, dass auf jeden Fall, dass wir gerettet werden, das ist eines unserer grössten Ziele. Ja, Philipp?
Wachstum im Glauben.
Wachstum im Glauben, genau, das ist so der Kernpunkt. Wir wollen, dass wir geistlich wachsen. Wir wollen, dass wir geistlich reifer werden. Und da haben wir all die Predigtreihen, die wir in der Vergangenheit hatten, die haben sich dem grossen Ziel untergeordnet. Wir möchten geistlich wachsen. Das Gegenteil wäre, wenn man jahrelang in die Gemeinde kommt, und man stellt eigentlich keinen Reifeprozess fest. Es ist mehr oder weniger immer gleich. Aber warum ist denn das wichtig, dass wir uns geistlich entwickeln, dass wir geistlich wachsen? Ich glaube, wir haben mit den Corona-Massnahmen, die wir erlebt haben, ein bisschen Vorahnung bekommen, wie rasch sehr vieles und schnell kann ändern. Auch für die Gemeinde, für dich als Christ. Und die Zeiten könnten sich so ändern, dass wir mehr unter Druck kommen und wir möchten auch darum geistlich wachsen, damit wir widerstandsfähiger werden. Dass wir resilienter werden, ist das moderne Wort. Und dass wir aushalten, wenn es ziemlich unbequem könnte werden. Und das ist die grosse Absicht von uns, auch die Predigt von heute, soll uns vorbereiten auf Zeiten, wo es nicht ganz so bequem läuft, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Also, es könnten härtere Zeiten kommen. Und jetzt in der Predigtreihe der Psalmen, was ist da das Kernthema? Da ist das Kernthema, bei den Psalmen geht es ja oft auch um Gefühl. Da wird die Seele offengelegt. Und in den Psalmen geht es jetzt ganz fest darum, dass wir auch gesunde Emotionen haben, gesunde Gefühle haben. Und wenn die gesund sind, haben wir eine gute Basis, um auch geistlich zu wachsen. Also auch in dieser Predigtreihe, in dieser Predigt von heute, wo es um Psalmen geht, sind die Emotionen, die Gefühle im Vordergrund. Es geht um unsere Seele, die belastet kann sein durch ein schlechtes Gewissen. Ich werde in dieser Predigt heute euch hoffentlich ein paar Mal herausfordern. Das ist mein Wunsch und das Ziel, dass ihr auch ein bisschen challenged werdet. Ich möchte euch zeigen, welches das so die Herausforderungen etwa könnten sein. Ich werde oder möchte dich herausfordern, dein Gottesbild zu überprüfen. Den Zusammenhang sehen wir nachher. Ich möchte dich herausfordern, deiner Seele eine Sprache zu geben, indem du Schritt machst und Gott und Menschen gegenüber transparent, ehrlich und auch klarer wirst. Dass man Deutsch redet miteinander, wie man so sagt. Dass du Sünde und schlechtes Gewissen aus dem Leben rauswirfst. Dass das nicht länger duldest in deinem Leben. Und dass du frei wirst, das Evangelium weiterzugeben. Es geht also in dem allem darum, dass wir unbelastete Beziehungen zu Menschen und zu Gott haben. Das ist eigentlich das Oberziel. Unbelastete Beziehungen zueinander und zu Gott. Aber das geht nicht, unbelastete Beziehung haben zu Gott und zu Menschen, wenn wir eine belastete Seele haben. Der David leidet an einer belasteten Seele. Er hat starke Schuldgefühle. Und er hat ein schlechtes Gewissen. Wir kennen die Geschichte, ich gehe nicht tiefer auf das ein, aber ich sage, um was es geht. Er hat ja mit der Bathseba Ehebruch begangen, hat sich verschaut und hat die Frau von einem Heerführer von ihm gebraucht für sich selber. Und das hat dann nicht gelangt. Er hat auch noch den Uriah, deren ihren Mann, umgebracht. Es ist aber nicht so, dass das spurlos am David vorbeigegangen ist. Er hat extrem gelitten an dem, aber er hat es niemandem gesagt. Er hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Er hat das mit sich herumgetragen. Ganz lang, ich weiß nicht wie lang. Das schlechte Gewissen hat ihn geplagt. Und die Frage ist, plagt dich auch irgendetwas? Oder machen wir es ganz allgemein? Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, was für Auswirkungen hat das? Tragen wir es mal zusammen. Was denken ihr, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben? Was passiert denn mit uns? Freude verlieren wir, man hat keine Freude mehr. Was sind noch Auswirkungen von einem schlechten Gewissen?
Angst und Unruhe.
Rückzug. Belastung. Haben wir ähnliche Sachen aufgeschrieben? Ja, es raubt uns Kraft, es raubt uns Freude und Konzentration, es lenkt unsere Gedanken ab. Wir sind immer gefangen in dem hinein. Und wie schon gesagt worden ist, ein schlechtes Gewissen führt uns auch in Rückzug. Wir ziehen uns zurück von den Menschen und wir ziehen uns zurück von Gott. Und dann, wenn wir uns zurückziehen, dann leiden die Beziehungen. Das heisst, ein schlechtes Gewissen, das uns plagt, dort am Schluss unsere Beziehungen belastet zu Gott und zu den Menschen. Und darum die Frage, wie steht es um dein Gewissen? Das wäre jetzt eine von diesen Herausforderungen heute Morgen. Wie steht es um dein Gewissen? Hast du ein reines Gewissen? Unbelastet. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann bitte ich dich, das sofort anzugehen. Es lohnt sich einfach nicht, das auszuhalten und weiter mit dir rumzuschleppen. Frag Gott nach dem nächsten Schritt. Er wird ihn dir zeigen. Und ich wünsche es dir, dass du mit der Hilfe von Gott heil wirst und dass du das los wirst, dass du frei wirst. Wir kommen jetzt zum Punkt Zurechtweisung. Wir gehen ja meistens davon aus, dass Menschen nicht belastet sind mit etwas oder dass sie ein schlechtes Gewissen plagen. Das war beim David auch so gewesen. Niemand ist davon ausgegangen, dass der geplagt wird von einem schlechten Gewissen. Aber trotzdem ist die Schuld in ihm gewesen und es ist ihm nicht gut gegangen. Die Schuld ist unter dem Deckel geblieben, sie ist verdeckt gewesen. Bis dorthin, wo der Nathan kommt und ihn offen und direkt anspricht. Und dann war es gewesen, wie wenn man eine Nadel im Ballon, prall gefüllten Ballon hineinsticht, dann macht es puff und es kommt alles raus. Und das tut zwar weh, aber das war sehr gut gewesen. Es hat dort bei ihm geklopft und alles ist ans Licht gekommen. Der Auslöser war die Zurechtweisung, die von außen gekommen ist. Ganz am Anfang vom Psalm 51, wo es darum geht, da sehen wir, es geht um ein Lied, das David schreibt. Und er schreibt es, weil der Prophet Nathan ihm die ganze Geschichte mit seinem Ehebruch mit der Bathsheba vorgehalten hat. Die Zurechtweisung kann natürlich auch von innen kommen. Das ist jetzt in diesem Psalm nicht der Fall. Aber logischerweise, du spürst vielleicht in dir selber auch, dass es von innen kommt, dass du sehr wohl vom Heiligen Geist aufmerksam gemacht wirst auf eine Sache, die du innerlich weisst. Der Nathan erstaunt mich und ich würde mich gerne mal einen Moment, eine Zeit dem Nathan zuwenden. Es ist für mich ehrlich gesagt unvorstellbar, wie der jetzt zum König geht und der König mit seinem Ehebruch konfrontiert. Also wenn ich mir vorstelle, also mein Chef ist ja nicht der König, aber wenn ich jetzt zu meinem Chef müsste gehen und ihn ansprechen auf etwas so, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, wie ich das machen würde. Ich glaube, wir haben als Gemeinde ganz grossen Nachholbedarf in diesem Thema. Ansprechen von Schlechtem, Ansprechen von Schwierigem ist jetzt, glaube ich, der meiste, also für die meisten von uns nicht gerade eine Stärke. Ich erlebe meine eigene Zurechtweisungskultur, wenn man dem mal so will sagen, noch als ungenügend. Aber ich habe zum Glück auch schon grosse Fortschritte können machen. Es klingt mir deutlich besser, heute jemanden mal auf etwas ansprechen, wo ich denke, da stimmt etwas nicht bei dir. Das muss man halt in einer feinen, in einer guten Art machen und vorsichtig sein. Aber es ist gut, wenn man das auch lernt. Und ich möchte euch sagen, ich freue mich auch über unsere Gemeindekultur. Also wenn ich denke, wie wir zum Beispiel in Gemeindeversammlungen auch durchaus einmal etwas dürfen fragen, etwas Kritisches anmerken, dann ist das nicht nur zugelassen, sondern erwünscht. Und ich freue mich auch darüber, dass es Leute gibt, die manchmal zu den Ältesten kommen und uns aufmerksam machen auf irgendeine Sache. Du hast ja gewusst, oder ist das... Ist euch das bewusst? Und das schätzt mir. Und es ist bei uns nicht die Kultur, dass wenn man etwas Heikles anspricht, dass man nachher muss Angst haben, dass man gemieden wird oder dass dann irgendetwas nicht mehr gut ist nachher. Also wir haben als Gemeinde ganz sicher noch Potenzial und unser diplomatisches Verhalten, unsere Zurückhaltung, die ist ein Unding und die ist unbiblisch. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Hätte Nathan geschwiegen, wäre David vielleicht noch viel länger in seiner Geschichte hineingeblieben. Aber vielleicht hast du jetzt einen Einwand und sagst, ja, mir ist die Harmonie wichtig. Ich habe ein bisschen Angst, dass nachher dann, wenn ich etwas sage, dass die Harmonie weg ist. Ein Mitarbeiter von mir, der hat kürzlich gesagt, dass es ihm schwerfalle, schwierige Situationen und Verhaltensweisen anzusprechen im Geschäft. Sein Harmoniebedürfnis stehe ihm im Weg, hat er gesagt. Und die Aussage, die hat er schon mehr als einmal gemacht. Und als er dann wieder mal das gesagt hat, da haben wir auf das angesprochen. Es ist ja so, dass wir eine Kultur pflegen in unserem Team. Mit einem kleinen Team, mit 8 Leuten, da geht das. Aber es sollte auch in einem größeren Team möglich sein. Wir pflegen eine Kultur von der Offenheit und von der Ehrlichkeit. Und wir sagen, wir wollen einander herausfordern und nicht stehen lassen, wenn etwas nicht gut ist. Das soll sofort und deutlich zum Thema gemacht werden. Ich habe ihn dann gefragt, als er wieder mal so etwas gesagt hat, ob denn das nicht eher eine Skiharmonie ist. Weil innerlich stört es ihn ja wahrscheinlich gleich. Es ärgert dann etwas, er sagt es einfach nicht. Eine Weile später hat er mir dann geschrieben und gesagt, du, ich habe über das nachgedacht, über die Skiharmonie. Und du hast recht, es ist ja so. Aber als Gemeinde, da wollen wir eine liebende Gemeinschaft sein, und wir wollen eine belastbare Gemeinschaft sein. Auch im Hinblick auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir wissen ja nicht, ob unsere Gemeinde belasteter wird werden in der Zukunft. Also möchten wir eine liebende und eine belastbare Gemeinschaft sein. Skiharmonie ist Skiliebe. Stillschweigen ist wahrscheinlich eher Feigheit und Schwäche. Darum möchte ich dich herausfordern, jetzt kommt wieder so eine Herausforderung, mit Skiharmonie aufzuhören, und auf eine gute, feine Art die Themen, die beschäftigen, zum Thema zu machen und nicht mit dir umzutragen. Skiharmonie erkennst du an deinen eigenen Gedanken. Vorher so und so mit den Leuten, ganz nett und so, aber hintenrum denkst du irgendetwas oder sagst sogar etwas, was überhaupt nicht dem entspricht, wie du diesen Menschen vorne begegnet bist. Das ist Skiharmonie. Sind wir lieber mutig und gehen aufeinander zu, wenn wir Sünde oder ein schlechtes Verhalten bei jemandem sehen. Das bringt uns weiter und macht uns stärker und macht uns widerstandsfähiger. Und so können wir uns auf schwierigere Zeiten vorbereiten. Nathan ist dem David nicht mit Skiharmonie begegnet. Er hat ganz sicher mit Anstand, nehme ich jetzt einmal an, hat er ihn aber schonungslos konfrontiert mit der ganzen Schuld und hat ihm alles vor Augen geführt. Wir lesen nichts davon, dass der David sich noch an Nathan gerecht hätte. Das zeigt mir, dass der David eine emotional gereifte Person ist. Er haut nachher nicht auf den ab, der etwas gesagt hat, der ist ja nicht schuld an dem, sondern er hat schon gewusst, es ist meine Sache. Und darum hat er sich nicht gerechtfertigt oder entschuldigt beim Nathan. Das war für ihn wahrscheinlich irrelevant gewesen. Stattdessen hat er sich Gott zugewendet. Der David eröffnet das Gespräch mit Gott auf eine ganz interessante Art und Weise. Und ich glaube, die ersten Worte, die sagen sehr viel aus über das Verhältnis, das David zu Gott hatte. Er sagt, du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wie eröffnest du das Gespräch, nachdem du dich falsch verhalten hast mit jemandem? Wenn es dir so geht wie mir, dann fallen dir die ersten Worte beim Zugeben von Versagen sehr schwer. Wie soll ich jetzt das anfangen? Also wenn ich mich bei der Ruhe muss entschuldigen für irgendetwas, dann meistens für die Art und Weise, wie ich etwas aus der Stimmung heraus gesagt habe, für den Ton. Ich habe sie angefahren oder bin gehässig mit ihr. Und das ist eine unreife, emotionale Reaktion. Und dann geht es aber nie lang, dann tut mir das leid. Und dann geht's los. Wie soll ich Gespräche eröffnen? Wie soll ich auf Tod jetzt zugehen? Was sage ich? Was sind meine ersten Worte? Wie der David. Der hat sich sehr gut überlegt, was die ersten Worte gewesen sind. In welcher Haltung begegnet der Gott? Und ich muss auch überlegen, wie gehe ich jetzt auf Tod zu? Welche innere Haltung nehme ich ein, wenn ich dich anspreche nachher? Das kostet immer Überwindung und fällt mir nie leicht. Welche Haltung nimmt der David ein? Seht ihr das? Wie begegnet der Gott? Wir sehen das aus dem ersten Satz, was der David glaubt, wer Gott ist. Der David ist zutiefst überzeugt, dass Gott barmherzig ist, dass er gnädig ist und dass er voll Erbarmen ist. Und darum wendet er sich jetzt mit dem, dass er das weiß, tut er sich in der ganzen Offenheit, völlig ohne Angst, hat man das Gefühl, wendet er sich an ihn und spricht Gott auf seine Eigenschaften dort an. Er ist sich bewusst, dass er sich ihm restlos kann anvertrauen kann. Und so kommt er in die Gegenwart von Gott, in die Präsenz von Gott und eröffnet das Gespräch. Aber nochmals, etwas fällt auf. Der David redet nicht nur mit Gott, er schreibt es auch auf. Er schreibt sogar ein Lied, ein Bekenntnislied. Darum haben wir das heute noch. Es wäre vielleicht mal eine Idee für dich, das mal auch mal aufzuschreiben oder sogar ein Lied zu komponieren, die da können. Ich möchte jetzt ja, auch gerne so zwei, drei Sachen jetzt geben, wo du dich selber kannst reflektieren. Weil reflektieren, über sich nachdenken, ist eine wichtige Kompetenz zum reifer werden und wachsen. Das hilft uns. Darum habe ich eine Frage für dich vorbereitet. Was für ein Gottesbild hast du? Wie siehst du ihn? Ich mache ein paar Vorschläge. Siehst du ihn als schwachen Daddy, der alles durchlässt? Oder siehst du ihn als einen strengen, kontrollierenden Chef, der sofort straft, wenn du einen Fehler gemacht hast? Oder kannst du dich so vertrauensvoll an Gott wenden wie der David, wenn du dich schuldig gemacht hast? Und dich schuldig fühlst. Wenn du das kannst, wenn du dich vertrauensvoll an Gott kannst wenden, dann kannst du jetzt Gott loben und ihm danken, kannst ein Häkchen machen, ist es erledigt, der Punkt. Aber wenn nicht, dann hast du vielleicht jetzt ein wichtiges Übungsfeld zum geistlich Wachsen entdeckt. Wie kommt man zu einem biblischen Gottesbild? Nicht irgendein falsches Gottesbild, sondern zu einem biblischen. Da gebe ich zu, das ist mit Aufwand und Arbeit verbunden. Es braucht nämlich Studium von den Eigenschaften von Gott. Durch die Bibel lesen, indem man das Wesen von Gott raussucht, wenn man die Bibel liest. Wie ist Gott? Was für ein Wesen hat er denn? Dass man das beim Bibellesen entdeckt. Und wenn du sagst, ja, das schaffe ich nicht allein, dann hätte ich dir den Vorschlag, such ein bis zwei Personen mit dem Fokus, wo du sagst, ich will mein Gottesbild ändern. Hilf mir, bis zu die Bibel zu lesen und das Wesen von Gott studieren, dass man das eine Zeit lang miteinander macht. Pastoren haben ganz sicher auch noch Bücher, die man könnte ausleihen. Und jetzt, wo der David vertrauensvoll in Gegenwart von Gott kommt, jetzt kann er eben schonungslos, ehrlich alles von Gott ausbreiten. Der ganze Seelenschmerz, alles, was ihn gedrückt hat bis jetzt, eben der Ballon, der verklopft, jetzt kann er ihm alles sagen. Und jetzt kommt er zu einem schonungslosen Bekenntnis, wo er das Herz eigentlich auf der Zunge hat. Wenn ich zum Doktor gehe, dann ist es wichtig, dass ich ihm schonungslos sage, was weh tut. Und nicht irgendetwas verheimlichen, sondern halt offenlegen. Und genau das macht der David jetzt. Er bekennt seine schwere Schuld. Der Treiber kann aber manchmal auch öffentlicher Druck sein, um etwas zu bekennen. Oder Leidensdruck, wenn etwas auffliegt. Und da ist mir das Interview in Sinn gekommen, ganz kürzlich, jetzt auf dem 15. Juli, mit dem Raiffeisen-Präsident Guy Lachapelle, wo sein Liebschaftsfehltritt schwer bereut und öffentlich bekannt gegeben hat. Er ist per sofort von allen beruflichen Ämtern zurückgetreten. Im Finanzsektor macht er dort nichts mehr. Und in den News ist Folgendes gestanden. Lachapelle teilte an einer Pressekonferenz sichtlich gerührt mit, also er hat wirklich fast angefangen zu brüllen, dies sei kein einfacher Gang für ihn und besonders auch für seine Familie nicht. Ich finde keine passenden Worte, um meine Dankbarkeit bei meiner Familie und auch bei unseren Freunden auszudrücken. Unendliche Demut bringt es wohl noch am besten auf den Punkt, sagte La Chapelle. Also er hat den Schmutz, die schwere Last wollen loswerden, auch müssen loswerden, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und er verwendet ein interessantes Wort, es erfordert Demut. Er hat seiner Seele eine Sprache gegeben. Demütiges Zugeben von Schwäche, das ist das, was der Vater liebt. Ein stolzes Herz, das es nicht zugibt und tut, das hat man alles im Griff. Oder sogar noch lügt. Hasst Gott. Der David war ein König in der Öffentlichkeit. Das hindert ihn nicht, offen und ehrlich alles transparent zu machen, sogar ein Lied zu schreiben, das wir es heute noch wissen und bis heute erhalten geblieben ist. So gibt er seiner Seele Sprache und schlechte Gewissen, die ihn plagen, kommt so raus. Er bekennt seine Schuld vollumfänglich. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Ich habe das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld, Gott, mein Retter. Dann werde ich deine Gnade preisen und jubeln vor Freude. Wie ihr seht, in dieser Predigt habe ich die Verse anders thematisiert. Ich habe es nach Thema gruppiert. Ihr seht auch die Verse da. Wenn ihr jetzt mitgelesen habt, habt ihr es mal gestolpert, weil ich alles so zusammengefasst habe, was ins gleiche Thema hineingehört. Sein Lied ist anders aufgebaut. Er kommt dann immer wieder auf die gleichen Themen zusammen und ich habe es jetzt in dieser Predigt thematisch gegliedert. Er beschönigt nichts, beschreibt seine Schuld klar und vollständig. Wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, dann wird das verlangt und erwartet heute, dass man transparent und ehrlich ist. Und wahrscheinlich geht es am Herrn La Chapelle jetzt so, dass er aber auch froh ist, dass er sagen konnte, die Sache erledigt ist, jetzt einmal, was die Informationen anbetrifft. Nachdem der David seine Schuld vollständig offengelegt hat, kommt jetzt zum nächsten Schritt der Bitte um Vergebung. Das sind jetzt alle Vers, wo der David um Vergebung bittet. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Bei diesen Bitten vom David spürt man eine Sehnsucht. Sehnsucht nach der Reinheit und Verlangen nach der Nähe zu Gott. Und ich wünsche es uns allen, dass wir so engagiert wie er, wollen unsere Sünde loswerden. Oder da, wo uns plagt, wo unser Gewissen plagt. Und wenn wir das wollen, wenn wir das Engagement im Herz haben, dann werden wir Sünde nicht lang dulden oder ein schlechtes Gewissen nicht lang dulden wollen. Wir wollen reinen Tisch machen. Aber in der Vorbereitung bin ich auf eine theologische Knacknuss gestossen. Wie sollen wir mit dieser Aussage umgehen heute vom David, wo er sagt, ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir, o Gott, du wirst es nicht ablehnen. Also der David, der zerbricht fast an seiner schweren Schuld. Und ich glaube auch, dass, so wie er das auch sagt, ganz bestimmt schätzt Gott auch das, dass ihm Sündenbewusstsein sehr, sehr stark präsent ist. Und dass er da eine Empfindsamkeit hat für die Dramatik von Schuld. Darum ist der David auch überzeugt, dass Gott das gefällt und dass Gott seine tiefe und ehrliche Reue wird anerkennen. Aber es schwingt eine gewisse Unsicherheit mit. Ich weiß nicht, wie in euch das geht, aber wenn ich das lese, wenn wir den Psalm lesen, dann ist es ein Bitten, ein Flehen, ein Fragen, bitte vergib mir, aber so ganz sicher ist er, glaube ich, nicht. Aber was heisst das für uns heute, die im Neuen Bund leben? Weil im Neuen Bund gilt, es gibt noch viel mehr Stellen, ich habe ein paar rausgeschrieben, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Da ist einmal der Start. Aber nachher, wenn wir seine Kind geworden sind, wenn wir Schuld, Sünde bekennt haben, seine Kind sind, dann gilt für uns, durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Sind aber Sünden vergeben, dann ist kein Opfer mehr nötig. Es ist für mich eine Gratwanderung. Im Neuen Bund ist uns alle Schuld vergeben. Die vergangene und auch die zukünftige. Weil Jesus hat schon zahlt am Kreuz für alles. Trotzdem darf Sünde im Leben nicht einfach geduldet werden. Auch im Neuen Bund nicht. Das schadet uns und das schadet anderen. Schlecht Gewissen plagt uns und es behindert uns in allen Lebensbereichen. Und das geistliche Wachstum wird geschwächt. Im Neuen Bund ist es aber falsch, wenn ein Kind Gottes ein zerknirschtes und verzweifeltes Herz über die schwere Schuld pflegt und nicht loslässt. Da kommt bei mir der Verdacht auf, dass sich jemand durch Selbstkasteiung die Schuld selber möchte abverdienen. Das ist in anderen Religionen der Fall, in anderen Kulturen der Fall, dass man sich mal kasteien und plagen und abverdienen. Und das ist nicht im Neuen Bund der Fall. Das wäre falsch. Gehen wir wieder in die Eigenreflexion. Üben wir wieder, über uns nachzudenken. Und ich schlage dir vor, sag doch bei jeder Frage, die ich dir jetzt stelle, innerlich, aber ganz deutlich, entweder ja oder nein. Glaubst du, dass Jesus für alle deine Schuld, vergangene und künftige, mit dem Opfertod am Kreuz gezahlt hat? Die zweite Frage, die du innerlich kannst mit Ja oder Nein beantworten kannst. Bist du sicher, dass er das Opfer vollständig und ein für alle Mal vollbracht hat und du nichts mehr kannst dazu tun? Beantworte auch diese zwei Fragen noch. Hast du dich vollständig, hast du die Vergebung vollständig im Glauben angenommen? Und hast du deine Schuld und deine Schuldgefühle alle komplett beim Kreuz von Jesus deponiert und ganz losgelassen? Dann hast du jetzt alle Voraussetzungen für den nächsten Schritt, um ein reines Herz zu bitten, eine unbelastete Seele. Es geht da um, das ist eigentlich der Schlüssel, glaube ich, für ein reines Herz. Wenn wir vom Herz lesen, da, dann geht es um unsere Seele, dann geht es um unsere Psyche. Und der Satz, der jetzt da kommt, der ist für mich eine einzigartige Formulierung. Das berührt mich immer wieder. Erschaffe in mir ein reines Herz, also eine reine Seele, eine reine Psyche, oh Gott. Und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Das Gebet von David, der hat mich schon immer tief berührt. Er schaffe mir ein reines Herz und schenkt mir eine befreite, unbelastete Seele. Der David streckt da sein Herz, seine Seele an und sagt, er schaffe sie neu. Meine alte Prägung soll durch ein neues Herz, eine neue Seele ersetzt werden. Das alte Herz soll immer weniger Einfluss auf meine Gedanken und auf meine Entscheidungen haben. Und wenn das so ist, dass das alte Herz weniger Einfluss kann nehmen kann, der alte Mensch, dann wird meine Seele geheilt sein und dann werden auch meine Beziehungen zu Gott und zu den Menschen rein sein. Und dann bittet er noch um einen neuen, gefestigten Geist. Im Neuen Bund haben wir da gute Nachrichten. Das Gebet von David ist im Neuen Bund nämlich erfüllt. Wir haben den neuen Geist bekommen. Das war beim David noch nicht so gewesen. Wir haben durch die Wiedergeburt einen neuen, gefestigten Geist bekommen. Und dann sagt er weiter, verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Der David hat ein bisschen Angst. Er könnte wegen seiner schweren Schuld verstoßen werden. Da wäre eine Frage jetzt an dich. Was denkst du? wirst du von Gott weggeschickt aufgrund von deiner Sünde? Oder nimmt der Heilige Geist von dir weg? Wir können viel aus den Psalmen lernen, aber wir müssen auch immer wieder die Aussagen genau anschauen und schauen, stimmen sie auch heute im Neuen Bund so oder haben wir da einen Unterschied? Gott verstößt seine Kinder nicht aus seiner Nähe. Wenn wir den Vers lesen, dann können wir so beten, danke, dass du mich nicht verstoßest. Danke, bin ich mehr als nur in deiner Nähe, denn du lebst ja in mir. Und im Neuen Testament heißt es da dazu, jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Das heißt, wir müssen keine Angst haben, die Nähe von Gott, die ist uns zugesichert, wir dürfen jederzeit zu Gott gehen. Und dann hat es einen zweiten Teil in dem Vers, wo der David sagt, verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Der David weiß zwar, dass er den Heiligen Geist hat, aber er sorgt sich, dass der Heilige Geist von ihm genommen werden könnte. Aber was heisst das jetzt für dich als wiedergeborenes Kind im Neuen Bund? Kann der Heilige Geist von dir genommen werden? Musst du dir Sorgen machen, wie der David, dass du könntest den Geist Gottes verlieren? Im Neuen Bund ist es nicht so, der Heilige Geist verlieren wir definitiv nicht wegen unserer Schuld. Denn unsere Schuld, haben wir gelesen, die ist uns bereits vergeben. Wir können darum beten, danke, wohnt dein Geist in mir und nimmst du ihn nicht von mir. Jetzt weiss ich aber, Bibelkenner unter uns sagen, Achtung, es gibt auch Hinweise im Neuen Testament, dass man den Heiligen Geist kann verlieren. Das will ich da jetzt noch kurz erwähnen, das ist nicht das Hauptthema von dieser Predigt. Aber es hat ganz andere Gründe und darum hat es in diesem Zusammenhang nichts zu suchen. Wenn man den Heiligen Geist verliert, dann nicht wegen unserer Sünde und wegen unserer Schuld, sondern dann hat das damit zu tun, um das willentliche Abwenden von Gott. Das ist etwas ganz anderes als die Situation, die David da hat. Und jetzt wendet sich der David einem interessanten letzten Aspekt zu. Mit seinem neuen Herz und seinem neuen Geist will er anderen Menschen die frohe Botschaft weitergeben. Da sagt er, dann will ich den Gottlosen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. Und zeige Zion deine Liebe und festige die Mauern Jerusalems. Ist es nicht bemerkenswert anders als heute? In dem Moment, wo man heute doch eine neue Seele hat, wo alles gut ist, wo das Leben wieder bequem ist, hökeln wir es doch ab und sagen, jetzt ist alles gut, Ziel erreicht. Beim David ist es nicht so, Ziel ist noch nicht erreicht. Was passiert jetzt bei ihm? Es dreht sich nicht alles nur um ihn selber. Der David denkt anders, er ist der König und übernimmt Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für das Volk. Und darum sagt er, dass er das Evangelium weitergeben will. Und das sollte aus meiner Sicht auch für uns gelten. Es ist definitiv noch nicht alles gut, wenn es uns gut geht. Wenn wir wieder eine fröhliche Seele haben, eine entlastete Seele haben, dann sind wir noch nicht fertig. Es ist erst dann gut, wenn wir an die Menschen in unserer Stadt denken und an die Menschen rund um uns herum denken. Also wir sollen unsere guten Erfahrungen, die wir mit Gott machen, wenn wir eine reine Seele bekommen, auch weitergeben. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einem Gebet von David, wo er sagt, Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Und ich möchte jetzt einen Moment von der Stille geben, wo du über das kannst nachdenken und beten, für dich eine Zeit hast, mit dem Vers. Ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen. Der Psalm 51, der hilft uns, emotional reifer zu werden und geistlich zu wachsen. Ein paar Punkte daraus, die wir gesehen haben. Gib Acht, wenn dich jemand auf etwas aufmerksam macht. Und wenn das passiert, also es kann von außen oder es kann von innen sein, gib auf das einfach Acht. Ein zweiter Punkt, nimm es an, ohne dich zu rechtfertigen oder dich gut darzustellen. Weiter, prüf dein Gottesbild. Kannst du so im Vertrauen auf Gott zugehen und deine Schuld bekennen, wie es der David gemacht hat? Oder hast du ein Gottesbild, das dir das verhindert oder nicht ermöglicht? Kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden? Und dann, wenn du dich vertrauensvoll an ihn kannst wenden, dann bekenn deine Schuld schonungslos. Du nicht beschönigen. Und dank Jesus, dass er dir alles vergeben hat. Und bitte um ein reines Herz, da ist jetzt eben unsere Seele, unser alter Mensch, bitten wir, dass auch das sich verändert, dass wir emotional und geistlich können reif werden können und damit auch stärker werden, auch unsere Beziehungen stärker werden. Und gib das Evangelium weiter. Ich möchte zum Schluss beten, so wie Sabrina den Gottesdienst eröffnet hat mit dem Gebet am 1. August. Will auch ich zum 1. August beten, aber damals im Rahmen vom Psalm 51. Ich gebe meiner Seele jetzt, Vater, eine Sprache für die Schuld von unserem Land. Mich plagt es, dass sich unser Land immer weiter weg von dir bewegt. Und so stimme ich mir als Nächstes über die Ehe für alle ab. Ich bekenne dir die Schuld von unserem Volk, wo sich immer weiter von dir entfernt. Ich danke dir für deine unglaubliche Gnade und Barmherzigkeit und Güte. Wir haben alles im Überfluss in unserem Land. Wir sind gewaltig gesegnet. Wir haben alle weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Wir geben dir allein Ehre für alles Leben und alle Versorgung in unserem Land. Wir rufen deine alleinige Herrschaft und Macht über unserem Land aus. Wir widerstehen jedem Geist von der Verwirrung und Zerstörung von deiner Wahrheit. Dir allein gehört alle Ehre und die Herrschaft über unser Land. Wir weihen dir unsere Landesfahne mit dem Kreuz. Du sollst unser Zentrum sein. Amen.